Ich bin unter meinen Zeitgenossen derjenige, der den größten Teil der Erde durchquert hat, indem ich Forschungen der seltsamsten Dinge betrieb. Und ich sah sehr viele Himmel und Erden. Und ich hörte die meisten der gelehrten Männer. Und im Aufbau geometrischer Figuren mit entsprechender Beweisführung hat mich keiner übertroffen. Was hier so ein wenig nach einem Bewerbungsbogen klingt, ist ein vermeintliches Fragment von Demokrit. Ich hatte ihn ja schon angekündigt und dabei fast den Lehrer übersehen. Demokrit ist zwischen 472 und 457 vor unserer Zeit geboren worden. Ihr merkt, da gibt es wieder so eine Spanne. Es ist also nicht ganz klar, nicht ganz sicher. Bekannt ist zu seinen Lebensdaten, wenn man das so sagen kann, so viel, dass Anaxagoras zum Zeitpunkt der Geburt des Demokrit schon ein alter Mann war. Das heißt, vermutlich ist Demokrit in etwa 40 Jahre jünger als Anaxagoras. Geboren wurde Demokrit entweder in Abdera oder in Milet, wobei in der Regel tatsächlich Abdera genannt wird. Ein bisschen zum familiären Background. Demokrit ist das jüngste von vier Kindern und er wächst in sehr, sehr wohlhabenden Verhältnissen auf. Das kennen wir schon so ein bisschen. Er verzichtet nach dem Tod seines Vaters auf seinen Anteil, also auf seinen Anteil an den Gütern. Allerdings lässt er sich auszahlen, er nimmt Geld. Es ist so die Rede von 100 Talenten, die er dort bekommt. Eigentlich widerspricht es, ich sag mal, den ethischen Prinzipien des Demokrit, irgendwie Geld zu nehmen, aber er möchte gerne reisen und da kommt ihm das Geld sehr gelegen. Und selbst jemand wie Horaz zeigt so etwas wie Verständnis für den drängenden Wunsch, möglichst die ganze Welt zu sehen und mit so vielen Meistern wie möglich in Kontakt zu kommen. Es gibt einen überlieferten Vers. Was Wunder, dass das Vieh in die Felder Demokrits dringt und die Ernte verdirbt, wenn sein Geist, den eigenen Körper vergessend, eilends fortflieht. Demokrit nimmt das Geld und reist in der Tat sehr viel. Er studiert Astronomie bei den Chaldäern, kommt zu den Magiern, auch die kennen wir schon. Dort studiert er Theologie, er reist nach Ägypten, lernt sehr viel über Geometrie, er erwirbt sehr, sehr viele mathematische Kenntnisse, vermutlich insbesondere von Pythagoreern. Und er war wohl auch in Äthiopien, er war am Roten Meer und in Indien. Ja, das ist sozusagen tatsächlich eine ziemlich breite Route, die sich da so nachzeichnen lässt. Dazu kommt, dass Demokrit wohl auch schon vorher Kenntnisse gewinnt. Und zwar steht seine Familie in enger Verbindung mit dem persischen Königshaus. Xerxes soll während des zweiten griechisch-persischen Krieges in Thrakien der Gast vom Vater des Demokrit gewesen sein. Und in diesem Zusammenhang soll Xerxes einige Magier und Chaldäer dort gelassen haben, bei denen Demokrit durchaus schon vorher Unterricht gehabt haben soll. So beschreibt es zumindest Diogenes Laertius. Nachdem Demokrit die vermutlich gesamte bekannte Welt bereist hat, kommt er auch irgendwann nach Athen. Und es passiert Folgendes, er beschreibt das selbst so. Ich kam nach Athen und niemand wusste von mir. Da ist jetzt so die Frage, es ist so ein bisschen so ein Streit. Wollte er nicht auf sich aufmerksam machen? Also es wäre ja die Gelegenheit gewesen, sozusagen seine Schriften zu verbreiten. Oder gab es da einfach andere Gründe, warum die Menschen bzw. die Philosophen in Athen Demokrit erstmal so gar nicht wahrnehmen und seine Schriften eben auch nicht? Demokrit kommt irgendwann nach Hause, er ist vollkommen pleite. Ja, durch seine Reisen und er lebt als armer Verwandter bei seinen Brüdern. Und die Regierung, die macht ihn irgendwann darauf aufmerksam, dass es nach altem thrakischen Gesetz so ist, dass Demokrit kein Anrecht darauf hat, in seine Heimat begraben zu werden, da er nämlich das väterliche Erbe durchgebracht hat. Und die Konsequenzen wären, dass man den Demokrit nach seinem Tod vermutlich einfach ins Meer geworfen hätte. Da steuert er gegen und fängt an, aus einem seiner Werke vorzulesen. Er stellt sich ja so hin, dass möglichst viele Menschen, möglichst viele Bürger ihm zuhören. Und das Werk, aus dem er vorliest, das heißt, es ist mal eine Überraschung, es heißt nicht über die Natur, sondern es heißt die große Weltordnung. Und mit diesem öffentlichen Vorlesen beeindruckt er die Bürger so sehr, dass sie ihm dann zusichern, okay, wenn du irgendwann mal stirbst, dann bestatten wir dich auf Staatskosten. Und außerdem wird dieses Werk, was er dort vorträgt, geschätzt. Und man schätzt den Wert auf 500 Talente und auch das weicht ab. Also in einigen Schriften bleibt es dabei, dass diese Schätzung da ist. In anderen Schriften ist es so, dass er durchaus auch dieses Geld dann zur Verfügung gestellt bekommt. Demokrit scheint eine sehr schillernde Persönlichkeit zu sein. Das ist zumindest jetzt für diesen Zusammenhang hier im Podcast ganz nett, weil es viele Anekdoten gibt zu ihm. Es wird ganz unterschiedlich beschrieben. Ja, es gibt so zwei Spitznamen, wenn man das so möchte. Er heißt einmal eben der Spötter und aber eben auch der Weise. Und vermutlich passen beide Namen. Einerseits wird er nämlich als Gelehrter beschrieben, ja, der sich so am liebsten in die Einsamkeit zurückzieht. Es gibt so Beschreibungen, dass er schon als Kind eine Hütte im Garten seiner Eltern hatte, in die er sich dann immer wieder zurückzog und sich fast versteckte so ein bisschen. Und später, also als er älter war, soll er auch immer mal wieder lange Zeit in Wüsten verbracht haben oder auf Friedhöfen herumgegangen sein, um dort in Ruhe nachdenken zu können. Andererseits war Demokrit als Lebemann bekannt, der immer zu Scherzen aufgelegt war, und kennzeichnend war dabei wohl seine recht laute Art zu lachen. Ja, dafür war er fast schon berühmt. In intellektuellen Kreisen war das nicht so gerne gesehen. Ja, da wurde er so ein bisschen gerügt. Das gibt da so diesen Satz, naja, Demokrit, ne? Er stammt aus Abdera, wo gewöhnlich die Idioten geboren werden. Demokrit gibt diesen Spott gerne zurück, besonders an Anaxagoras. Insbesondere die Geisttheorie zieht er ins Lächerliche. Und er unterstellt dem Anaxagoras auch, dass er diese Sonne- und Mondlehre einfach aus irgendwelchen älteren Quellen abgeschrieben hat und die für seine verkauft hat. Vielleicht ging es da tatsächlich um eine intellektuelle Auseinandersetzung. Vielleicht war Demokrit aber auch einfach nur sauer, weil Anaxagoras persönlich ihn hat durchfallen lassen, als er nämlich versucht hat, in Athen in die Schule des Anaxagoras aufgenommen zu werden. Spannend sind die Erzählungen dazu oder die Anekdoten dazu, dass Demokrit über seine Reisen, vor allem über seine Reisen in den Orient, Fähigkeiten mitgebracht hat. Ja, das, was man so vielleicht so als seherische Fähigkeiten bezeichnen würde. Auch Demokrit ist jemand, der Naturereignisse voraussagen kann. Obwohl, wenn ich jetzt so an die Philosophen denke, die ich euch schon vorgestellt habe, kann man ja fast schon davon sprechen, dass das so ein Steckenpferd der Philosophen ist, ja, dass sie halt irgendwelche Naturphänomene und Ereignisse voraussagen. Aber Demokrit kann noch mehr. Er verblüfft immer wieder Freunde oder Menschen in seiner Nähe mit, man kann es wahrscheinlich am ehesten mit sowas wie Intuition. Ja, es gibt so eine Geschichte, dass er eines Tages einen Becher Milch getrunken hat und nachdem er die Milch halt ausgetrunken hat, hat er gesagt, diese Milch ist von einer schwarzen Ziege, die das erste Mal Junge gehabt hat. Ich habe an keiner Stelle gelesen, ob das wirklich jemand überprüft hat, aber es hat unglaublichen Eindruck gemacht, dass Demokrit das irgendwie rausgeschmeckt hat und das Ganze wird nach wie vor überliefert. Eine andere Anekdote, das ist vermutlich die bekannteste, ein Freund von Demokrit, Hippokrates, kommt mit einer Freundin, mit einer jungen Frau und Demokrit begrüßt diese junge Frau mit Gruß dir, mein Mädchen. Und einen Tag später passiert die Begegnung nochmal. Hippokrates kommt mit dieser jungen Frau. Und diesmal sagt Demokrit, Gruß dir, mein Weib. Und die Legende will es, dass zwischen diesen Begegnungen in der Tat die erste Liebesnacht dieser Frau lag. Oder um es mit Diogenes Laerte zu sagen, dass sie in dieser Nacht ihrer Jungfräulichkeit verlustig gegangen ist. Jetzt ist die Frage, woher Demokrit diese Intuition hatte. Eventuell war er selbst irgendwie beteiligt, obwohl in den Ausführungen zu ihm, das ist halt auch nicht ganz klar, da steht entweder, dass er sehr viel von Frauen hielt oder eben auch so gar nichts mit ihnen zu tun haben wollte. Ja, je nachdem. Wahrscheinlicher ist, dass sein Freund Hippokrates da irgendwie beteiligt war und ihm vielleicht vorher einen Tipp gegeben hat. Auch gibt es die kurze Geschichte, in der Demokrit versucht, Darius über den Tod seiner Frau hinweg zu trösten. Und er soll zu Darius gesagt haben, okay, pass auf, hier ist ein Blatt. Da habe ich Forderungen oder Dinge draufgeschrieben. Und du beschaffst mir jetzt all diese Dinge, die da draufstehen. Und wenn du das schaffst, dann lasse ich oder dann kann ich deine Frau wieder zum Leben erwecken. Und Darius findet das ganz toll und legt sofort los. Was für mich übrigens so überhaupt nicht in das Bild dieses klugen Königs passt. Aber okay, Darius legt los, arbeitet dieses Blatt ab und scheitert aber an der letzten Forderung, die dort auf diesem Blatt steht. Denn er soll auf den Grabstein der Königin die Namen von drei Männern meißeln lassen, die in ihrem Leben noch keinen Schmerz erlitten haben. Ja, und da hat er einfach niemanden gefunden. Und daraufhin soll Demokrit zu ihm gesagt haben, oh unvernünftiger Mann, du weinst hemmungslos, als wärst du der Einzige auf der Welt, der ein solches Unglück erleidet. Im Alter, also im hohen Alter, soll Demokrit sich selbst und freiwillig geblendet haben, und zwar über einen versilberten Schild, ja, mit dem er das Sonnenlicht eingefangen bzw. reflektiert hat und dort einfach lange genug reingeschaut hat. So jemand wie Cicero sagt dazu, naja, er wollte verhindern, dass das, ich zitiere mal, Sehen des Körpers ihn am Sehen des Geistes hindere. Böse Zungen meinen, Demokrit hätte sich selbst geblendet, um all die schönen Frauen nicht mehr sehen zu müssen, die er jetzt dann im hohen Alter nicht mehr haben konnte. Dazu passt eventuell so ein Zitat, so ein Satz, den Demokrit erwähnt, oft ist das lange Leben nicht ein langes Leben, sondern ein langes Sterben. Demokrit hat genug Zeit, um sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Es kommt immer auf die Quelle an und darauf, wo wir jetzt dann tatsächlich das Geburtsdatum ansetzen. Aber er soll sehr, sehr alt geworden sein. In einigen Schriften steht 90, in anderen sogar über 100. 109 ist das Älteste, was ich gelesen habe. Jedenfalls, Demokrit ist schon sehr, sehr alt. Wir sagen jetzt mal einfach über 100 und er beschließt, sein Leben zu beenden. Und sagt, okay, er hört jetzt einfach auf zu essen. Und er ist schon sehr, sehr entkräftet und schon fast tot. Und da kommt seine Schwester, die ja älter ist als er, also auch schon über 100 Jahre alt ist, die kommt zu ihm und meint, dass das jetzt ein bisschen ungünstig wäre, wenn er nun gerade jetzt stirbt. Denn das Thesmophorienfest steht bevor. Ja, das ist das Fest zu Ehren der Demeter, ja, der Göttin des Ackerbaus. Und zu diesem Fest sind nur Frauen zugelassen. Und die Schwester hat jetzt so das Gefühl, dass sie dann ihrer Pflicht der Göttin gegenüber nicht nachkommen kann, wenn jetzt Demokrit nun gerade jetzt sterben sollte. Und Demokrit, der sieht das ein und sagt, okay, wir machen das so, bringen wir mal heiße Brote. Und die Schwester macht das auch. Und diese heißen Brote, die legt er sich auf das Gesicht. Und so die Legende überlebt auf diese Art und Weise weitere 3 Tage. Und nach diesen 3 Tagen fragt er seine Schwester, ist das Fest vorüber? Sie sagt ja und er stirbt. Bei Diogenes Laertius klingt das so, war doch der Tod 3 Tage schon Gast im Hause und immer hielt er ihn hin mit dem Duft eben gebackenen Brots. Auch wenn er in Athen erstmal nicht so ankommt, also mit seinen Gedanken und mit seinen Werken, verbreitet sich der Ruhm des Demokrit sehr, sehr schnell in der ganzen Welt. Das ist natürlich relativ, die ganze Welt ist es nicht, aber die aus der Sicht der Griechen, die ganze Welt. Das ist ein bisschen mysteriös, denn Platon weigert sich und erwähnt den Namen Demokrit nicht einmal in seinen Dialogen. Vielleicht auch das was Persönliches, das ist nicht genau klar, ob Platon Demokrit vielleicht einfach nicht kannte. Wieder mit Rückbezug auf Diogenes Laertius soll Platon aber mit Demokrit einfach nichts zu tun haben wollen und soll sogar so weit gegangen sein, dass er die Idee hatte, also Platon hatte die Idee, alle Schriften von Demokrit zu verbrennen. Und Platon konnte aber überzeugt werden, dass das eine blöde Idee ist und vermutlich auch nicht klappt, weil diese Schriften einfach viel zu weit verbreitet sind. Ja, jeder kennt sie und im Prinzip stimmt auch jeder diesen Schriften zu und Platon lässt dann von dieser Idee wohl ab. Was es jetzt mit den Schriften und mit den Ideen auf sich hat, dazu würde ich dann in den nachfolgenden Folgen kommen. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Tschüss.